So, dann gehen wir's an. Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Und erstmals mit einem live eingesprochenen Jingle. Die Stimme werdet ihr erkannt haben. Es ist Guido Friedrich, der begleitet den Kaffeehaustalk und damit auch euch seit Episode 1. Er hat den Jingle damals für uns eingesprochen. Guido Friedrich ist aber nicht nur Jingle-Sprecher beim Kaffeehaustalk, sondern in erster Linie Moderator und Kommentator bei Sky Sport Austria. Und in dieser Position sitzt er auch heute bei uns, wird über sein Sport-Business plaudern. Guido, servus beim Kaffeehaustalk. Schön, dass du bei uns zu Gast bist.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, auch von meiner Seite, Guido. Ich darf dich, das weißt du natürlich auch, wie jeden unserer Gäste ganz kurz und kompakt vorstellen. Guido Friedrich wurde 1989 geboren und ist in Wien bzw. Langenzersdorf in Niederösterreich aufgewachsen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Matura und dem Dienst beim Bundesheer hat es ihn direkt ins Sportbusiness verschlagen. Also ohne Studium oder professioneller Sprecherausbildung hat er sich 2008 ins Abenteuer Laola 1.tv gestürzt, Österreichs größtes Online-Sportportal. Ursprünglich war er als Videoredakteur eingeplant, hat aber binnen der ersten Monate sich auch als Kommentator bewährt und etabliert. Im April 2010 hat er die bis dahin größte Ehre erhalten, indem er eine El Clasico-Live-Sendung für Laola 1 moderiert hat. An seiner Seite niemand geringerer als Experte und Ex-Kicker Toni Polster. Ebenfalls seit 2010 fester Bestandteil in Guidos Kommentatortätigkeit ist Eishockey. Man kann sagen, das ist seine zweite große Sportliebe neben dem Fußball. 2016 hat er dann den nächsten Schritt gewagt und ist zu Sky Sport Austria gewechselt, wo er heute unter anderem als Kommentator bei Bundesliga, Champions League, Europa League und Europa Conference League Spielen im Einsatz ist, aber immer wieder auch bei großen Tennisturnieren als Moderator und Kommentator arbeitet, respektive auch NHL-Übertragungen kommentiert. Im Herbst 2021 hat er zudem erstmals eine eigene Sendung moderiert, nämlich das Montagabendformat Dein Verein. Guido, alles soweit richtig? Irgendwelche Ergänzungen?
Alles korrekt.
Guido, du kennst den Kaffeehaustalk ab Episode 1, logischerweise, nachdem du den Jingle gesprochen hast. Hast aber jetzt 1,5 Jahre darauf warten müssen, bis du hier bei Episode 45 bei unserem Kaffeehaustisch sitzt. Dafür hast du auch 1,5 Jahre lang Zeit gehabt, dich auf diese Frage vorzubereiten. Welcher Kaffee darf es denn sein?
Ich bin tatsächlich klassischer Teetrinker. Ich habe nur für Gäste daheim eine Kaffeemaschine und bin schon oft gefragt worden, woran es liegt. Diese Anekdote werde ich heute nicht zum Besten geben, aber es ist ein Kindheitstrauma.
Ist es nicht jugendfrei? Oder?
Nein, ich kenne die Anekdote. Es ist gar nicht so wild. Meine damalige Volksschullehrerin hat sehr, sehr viel Kaffee getrunken und damals hat mir dieses Aroma noch nicht gut bekommen. Und von daher ist irgendwo dieser Gedanke entstanden, dass ich einfach mit Kaffee nicht so gut kann und habe dann auch nie wirklich Kaffee getrunken oder einen ausprobiert. Bin seitdem bei Tee und sehr, sehr glücklich damit.
Also von einer Geschichte nicht preisgeben zu wollen, bis die Geschichte preiszugeben. Wenn da nur ein paar Sekunden dazwischen liegen, dann können wir uns heute auf einen netten Kaffeehaustag vorbereiten.
Ja, ich kenne den Simon ja auch schon recht lange und ich kann ihm nicht immer widerstehen.
Und es ist ja so, dass ja auch große Sänger gerne Tee trinken und nicht Kaffee, weil das ja für die Stimme gut sein soll. Das würde ja auch zum Moderator, Kommentator Guido Friedrich passen.
Das ist korrekt, ja. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich hatte nicht tatsächlich oft auch schon Stimmprobleme, weil wenn man sehr viel spricht, sehr viel kommentiert, ist es schon schwierig, die Stimme immer top zu halten, geölt zu halten, und da hilft der Tee schon manchmal recht gut. Kann ich übrigens auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hoffe, wir werden heute nicht zu lang. Ich habe mal einen Wasserkocher mitgenommen zu einer Servus-TV-Übertragung und nachdem ich technisch damals noch nicht ganz so bewandt war, habe ich diesen Wasserkocher eigentlich ohne viel nachzudenken an eine Steckdose angesteckt, wo auch die Havarie und sämtliche Audioeinheiten angesteckt waren. Dann haben wir geprobt und auf einmal gab es ein Rauschen. So ein kein Mensch wusste eigentlich, warum es jetzt plötzlich am Kommentatorplatz Tonprobleme gibt. Dann ist der Tontechniker reingekommen und hat gesagt, ich habe das Problem gefunden.
Na gut, das kann tatsächlich noch lustig werden. Wir versuchen trotzdem weiterhin seriös durch den von uns vorbereiteten Gesprächsleitfaden zu navigieren. Guido, du schreibst auf deiner Website guidofriedrich.at, dass du bereits als Kind vor dem Fernseher mitkommentiert hast. Also ich glaube, alle sportbegeisterten Burschen haben das zumindest ansatzweise für ein paar Minuten einmal daheim im Kinderzimmer probiert, wo keiner zugehört hat. Du hast es vor versammelter Belegschaft, sprich Familie im Wohnzimmer, über mehr als nur 5 Minuten gemacht. Erzähl uns vielleicht kurz, wie man sich die Szenerie im Hause Friedrich so Mitte der 90er Jahre vorstellen hat können. Und vor allem, was ich mich frage, wer hat den Regisseur gemacht, wer den Ablaufredakteur, wer den Kameramann oder den Experten? Hast du die Eltern einbunden oder wie war das damals?
Ich muss die Geschichte anfangs gleich ein bisschen korrigieren. Es war jetzt nicht tatsächlich vor dem Fernseher oder im Wohnzimmer, sondern, so wie du es einleitend erwähnt hast, im Kinderzimmer. Da aber sehr gerne zu Computerspielen, Playstation-Spielen. Ich habe bei Tipkick mitkommentiert, meine eigenen Aktionen quasi kommentiert. Also das war eher so meins und da war ich auch so ein bisschen für mich und habe halt diese Leidenschaft entdeckt. Wenn man schon sehr früh in ein Fußballstadion mitgenommen wird, sehr früh Sportübertragungen verfolgt und eine gewisse Passion entwickelt dafür, was macht eigentlich dieser Kommentator und diese Emotionen auch vermittelt, dann hat mich das irgendwie infiziert, angesteckt zu Beginn. Und ich habe dann eben begonnen, in meinem Kinderzimmer eben zu diesen erwähnten Sachen zu sprechen, zu kommentieren. Mein Vorbild damals, und das war so der erste Kommentator, den ich im Ohr hatte, war damals Peter Elstner. Und das war damals, so würde ich sagen, mein erstes Idol. Und wer Peter Elstner kennt, weiß, dass er eine recht hohe Stimme damals hatte. Und vor allem bei Torjubel schon einmal auch etwas höher wurde in seinem Organ. Und das habe ich dann versucht, so ein bisschen zu imitieren, auch in meinem Kinderzimmer. Und das war dann oft ein bisschen lästig, auch für die Eltern. Da kam manchmal auch ein Zwischenruf vom Papa oder von der Mama.
Was war dein Lieblingstorjubel mit hoher Stimme von Peter Elstner?
Da fällt mir wirklich sogar ein bestimmtes Tor ein.
Jetzt bin ich gespannt, ob dir dasselbe einfällt wie mir, weil ich habe bei Peter Elstner genau einen Torjubel mit hoher Stimme
im Kopf. Okay, also bei mir war es das 2:0 von Markus Pürk im Cup-Halbfinale gegen Austria-Salzburg. Da ist er ja explodiert, wenn man so möchte, Peter Elstner, und das habe ich bis heute noch im Kopf.
Na, mein Tor, das ich mit ihm immer verbinde, ist der Ausgleich von Toni Polster bei der WM 1998 in unserem Eröffnungsspiel gegen Kamerun, wo, ich glaube, wir haben ja bei der WM generell nur in der Nachspielzeit getroffen.
Und Toni
Polster hat gegen Kamerun eben in, glaube, Minute 93 oder was, einen Ball aus wenigen Metern, also wirklich aus wenigen Metern, per Unterkante der Latte im Tor versenkt. Und damals Co-Kommentator Hans Krankl und sie zucken aus und freuen sich, dass der Toni da den Ausgleich gemacht hat. Und dann kommt die zweite oder dritte Zeitlupe und der Peter Elstner sieht endlich oder erstmalig, dass der Ball wirklich, also der ist gerade und gerade an der Latte noch angekommen und praktisch von dort rein und hat gesagt, hui, 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 um Gottes Willen, Toni, der war ja fast nicht reingegangen. Also wer sich diese Szene noch einmal im Nachhinein anschauen möchte, gibt's auf YouTube.
Zurück aus den 90er Jahren ins Hier und Jetzt oder in die 2000er Jahre. Du hast dann relativ schnell deinen Traumberuf ausüben können, hast ja ohne Studium, ohne Ausbildung gleich bei Lola1.tv begonnen und bist rein ins Sportbusiness. Wie ist das damals im Bewerbungsverfahren abgelaufen? Womit konntest du überzeugen?
Also einleitend vielleicht, ich wollte studieren grundsätzlich. Ich wollte Journalismus studieren an der FH am Währinger Gürtel und bin damals im zweiten Auswahlverfahren ausgeschieden. Rückblickend betrachtet war es natürlich optimal, weil ich so den Weg zu Laola 1 gefunden habe. Und wenn mich oft Leute danach fragen heute, sage ich immer, das Timing hat perfekt gepasst. Es ist wirklich dann Schlag auf Schlag gegangen, es hat ein Rädchen ins andere gegriffen. Und so bin ich jetzt auch irgendwo dort heute, wo ich immer hin wollte. Das Auswahlverfahren war damals noch relativ einfach, würde ich jetzt sagen, ohne dass ich da jemanden von La O-Lines nahe trete, aber wir hatten damals eine TV-Redaktion, die bestand aus 4 Mitarbeitern. Meine, es waren 2 Damen und 2 Herren, und es war damals noch eher einfacher, würde ich mal gestehen, ein Praktikum zu bekommen, weil es noch nicht ganz so spezifisch war. Wenn man heutzutage bei La O-Line ein Praktikum starten würde, dann würde schon sehr speziell gesucht werden nach Sportarten, nach Eigenschaften, nach Qualitäten des jeweiligen Mitarbeiters. In diesem Fall war es so ein bisschen, bist du sportbegeistert? Was machst du gerne? Was hast du drauf? Okay, das schauen wir uns mal an. So, jetzt hat damals ein gewisser Niki Strecher mit mir das Bewerbungsgespräch geführt und hat offensichtlich auch erkannt, dass da ein gewisses Talent auch da ist. Also ich habe im Nachhinein eine Geschichte gehört, als ich den Raum verlassen habe, hat er zu seiner Disponentin dann eben gesagt, boah, der hat eine Stimme. Und da war sie bei weitem noch nicht so ausgebildet wie heute. Also er hat da schon etwas erkannt und wollte sich das auf jeden Fall mal ansehen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe damals beim Bewerbungsgespräch gleich auch mal einen Beitrag schneiden müssen, grob zusammenhacken. Niki hat mich damals an einen Schnittrechner gesetzt und hat gesagt, da ist C, da ist B, damit schneidest du und wählst die Maus wieder an. Hack mal da mal grob was zusammen, das war's. Und das Zweite war, dass er mich damals bei dieser News-Sendung, die es täglich gab auf La-O-Lines TV, Acts and Facts, Probe moderieren hat lassen. Und das war wahrscheinlich damals, dafür, dass ich das noch nie gemacht habe, auch einigermaßen okay. Und insofern hat er da schon ein bisschen ein Talent gewittert und hat sich dann dafür entschieden, mir diesen Praktikumsposten zu geben, mal für 6 Monate. Ich bin dann aber relativ bald übernommen worden, fix. Und ja, habe dann meinen Weg im Herbst 2008 bei La O-Line begonnen. Ich kann mich erinnern, im Juli war das Praktikum und bin dann relativ in den Herbst hinein bald fix angestellt worden.
Genau über diese Zeit wollen wir jetzt noch in der nächsten Frage sprechen, weil mit deinem Jobantritt bei La O-Line haben auch wir zwei uns erstmalig kennengelernt. Soweit ich mich erinnere, irgendwo am Wutzler Tisch.
In der Küche war es, glaube ich.
Oder in der, gut, bei mir naheliegend in der Küche. wir haben auch sehr viel gewutzelt auf jeden Fall.
Korrekt.
Bittere Niederlagen kassiert. Aber gut, ich war halt immer beim Mundwerk besser und nicht mit den Händen. Wenige Monate, nachdem wir de facto zeitlich bei La O-Line begonnen haben, hast du deine ersten Live-Kommentare absolviert und ich habe meinen ersten Aufmacherartikel verfassen dürfen. Wenn du auf deine ersten 1 bis 2 Jahre bei La O-Line zurückblickst, was würdest du sagen, waren damals so deine größten Learnings, beziehungsweise wie sieht dein Resümee von dieser Zeit aus?
Ich würde sagen, meine größten Learnings damals haben sich tatsächlich im Kommentarbereich ereignet. Also ich habe mich da sehr weiterentwickeln können, weil ich auch die Spielwiese dafür bekommen habe. Jeder, der La O-Line in diesen Tagen noch ein bisschen kennt, weiß, wir haben sehr viele Audio-Streams gehabt, wir haben teilweise sehr kleine Video-Streams gehabt und das war schon für viele eine Plattform, um sich präsentieren zu können, um sich weiterentwickeln zu können. Da war der Druck natürlich jetzt auch nicht enorm. Ich kann mich erinnern, mein allererster Live-Kommentar war ein Champions-Hockey-League-Spiel zwischen 2 russischen Mannschaften. Habe ich auf einem Fernseher wegkommentiert. Der ist vielleicht nicht größer gewesen als ein großer Teller. Also von daher, das waren Sachen, die haben jetzt nicht die große Reichweite gehabt. Und ich glaube, da war jetzt auch das Risiko nicht groß, dass man jemanden verheizt. Ja, heutzutage wäre das denkbar, wenn ich jetzt bei einem Fernsehsender meinen allerersten Live-Kommentar hätte und das wäre jetzt bei einer österreichischen Bundesliga, vielleicht sogar bei einer Champions League, bei einer Europa League. Ich glaube schon, dass man da viel mehr Aufmerksamkeit natürlich erreicht und bei La O-Line war das damals so, dass man wirklich auch Sachen probieren konnte, ja? Und das war schon ein Erlebnis und ich glaube, da habe ich mich am meisten weiterentwickelt, weil ich eben schon relativ bald kommentieren durfte. Und das andere ist sicherlich auch das Journalistische, weil ich mit dem Niki Strecher eben einen wirklich sehr guten Chefredakteur hatte und am Anfang eben als Videoredakteur, du hast das gesagt, begonnen habe, viel auf Dreh war und dadurch auch sehr viel lernen konnte, was es bedeutet, journalistisch zu arbeiten, was es bedeutet, sich vorzubereiten auf ein Interview, was es bedeutet, dann eben auch zu schneiden, eine Geschichte aufzubauen. Da habe ich sehr viel gelernt in den ersten Jahren, weil ich dann auch in den Folgejahren natürlich mehr und mehr ins Moderieren und Kommentieren hineingekommen bin und weniger dann noch im Schnitt war.
Learning by doing, Aber Sprechausbildung hast du mittlerweile oder hast du die nie absolviert?
Ich habe eigentlich nie so eine richtige Ausbildung gehabt als Sprecher. Ich habe zu Beginn Nachhilfestunden genommen. Philipp Paternina, einer meiner engen Freunde und Kollegen, hat mir damals die Rutsche gelegt und ich habe bei einer Radiosprecherin damals so ein bisschen die ersten Schritte gesetzt. Ich habe dann auch beim Werner Seeker, den ich kennengelernt habe über die Servus Hockey Night, einige Stunden genommen und mit ihm trainiert und habe in den letzten Jahren über Sky hin und wieder auch die Chance bekommen, mit einem Sprecher quasi zu arbeiten. Ansonsten würde ich aber sagen, ist der Rest tatsächlich Talent. Ich bin von meiner Familie weitestgehend auch Hochdeutsch erzogen worden. Wir haben jetzt nicht so klassisch dieses Wienerische oder Niederösterreichische in uns. Wir reden schon manchmal auch Mundart, aber gerade mein Papa ist jemand, der sehr viel Hochdeutsch spricht und auch sehr viel Wert auf Grammatik legt. Und ich glaube, da war schon eine ganz gute Basis da. Und deswegen habe ich in der Richtung tatsächlich eigentlich keine echte Ausbildung mehr.
Gibst du selbst Sprechausbildung, oder vielleicht ist Sprechausbildung ein bisschen zu hoch gegriffen, aber gibst du Nachwuchstalenten bei Sky Tipps, Tricks, wie sie das vielleicht besser machen können, als sie es jetzt machen?
Nicht nur bei Sky wahrscheinlich sogar am wenigsten, aber es kommen immer wieder Leute auf mich zu, die in der Vergangenheit mal mit mir gearbeitet haben oder die mich entfernt ein bisschen kennen, und denen gebe ich schon ganz gerne Tipps, weil mir wurden auch Tipps gegeben und ich finde es schön, wenn man sich anderen Leuten auch annimmt und versucht, die weiterzubringen. Genauso wie mir geholfen wurde, versuche ich dann eben auch anderen ein bisschen weiter zu helfen und Feedback zu geben. Und ich glaube, dass ich mittlerweile in einer Position bin, aufgrund meiner Erfahrung, wo ich schon das ein oder andere auch Leuten beibringen kann und mitgeben kann auf den Weg.
Bleibst du beim kurzen Feedback oder setzt du dich da wirklich hin, ein paar Stunden und übst auch Dinge mit den Leuten?
Das noch nicht. Also das macht zum Beispiel jetzt eben derzeit der Philipp, der bei uns arbeitet.
Paternina.
Genau, der versucht auch Leute momentan zu schulen, weiterzubringen, weil wir momentan sehr stark im Kommentar Leute forcieren, weil wir da auch wirklich die größte Manpower brauchen. Aber ich würde sagen, dass ich zwischendurch schon auch Feedback verteile, aber das hält sich jetzt nicht im Stundenbereich auf, sondern ich höre mir dann zwei, drei Highlights an und versuche da ein bisschen was rauszuhören, stimmlich, inhaltlich, auch sportlich, und gehe dann in die Richtung.
Apropos Highlights. Highlights deiner Zeit bei Low Lines waren zweifellos die El Clasico Live-Übertragungen, die du damals unter anderem mit Experten wie Toni Polster kommentiert und moderiert hast. Das war, Rainer Geier hat es im Kaffeehaus-Talk Episode, jetzt muss ich ein bisschen raten, ich glaube Episode 40 war es, erzählt, dass diese El Clasico Live-Übertragungen waren, sowohl von den Zuschauerzahlen als auch vom Aufwand als auch vom Finanziellen ein Wahnsinnsprodukt, eine Wahnsinnsgeschichte bei La Ola, weil es eben so exklusiv war. Ich glaube, in Deutschland und Österreich, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Ja.
Aber du warst zum Beispiel auch bei Live-Übertragungen der Erste Bank Eishockey-Liga im Einsatz. Das war damals einerseits über La Ola, du hast aber auch Gastaufträge bekommen, Gastengagements bei Servus TV, bei Puls 4. Du hast unter anderem auch für Sat1 Champions League Highlights kommentieren dürfen. Hand aufs Herz. In welchem Moment warst du damals, weil das sind doch sehr rasch, sehr große Sportarten und auch Übertragungen mit großer Reichweite für dich gewesen, in welchem Moment warst du am nervösesten und gibt es vielleicht auch einen Moment, der über allen anderen steht?
Am nervösesten war ich bei der ersten Zusammenfassung der Servus Hockey Night Magazinsendung. Es war das erste Live-Spiel in der Ära der Servus Hockey Night, die ja dann über 10 Jahre angedauert hat. Und ich kann nicht mehr sagen, genau was das Live-Spiel war. Ich weiß nur, dass an diesem Tag in Kärntner Derby auch stattgefunden hat. Und für das war ich zuständig. Und ein Eishockey-Magazin war damals ganz neu. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Und wir haben das damals aufgezogen mit Servus TV, wo ich eben über 6 Jahre extern beschäftigt war. Und ich bin dort in einer relativ kleinen Kommentatorkabine gestanden und habe diese Highlights vertont. Und ich erinnere mich heute noch, mir sind tatsächlich die Knie geschlottert. Also ich habe das nie mehr gehabt, dieses Gefühl, bei keiner Live-Übertragung. Die haben wirklich gewackelt. Ich war unglaublich nervös. Ich weiß bis heute nicht, warum. Eishockey ist eigentlich auch so ein bisschen meine Sportart. Ich habe ja selber fast 10 Jahre gespielt und ich wusste eigentlich, da bin ich sattelfest. Aber das war schon ein großer Moment, dieses Projekt, dieser Start in dieses Projekt. Und das Kärntner Derby natürlich auch ein sehr bekanntes, brisantes Spiel in der österreichischen Eishockey-Szene. Dementsprechend wollte ich das natürlich gut machen und das war wirklich der Moment bis jetzt, wo ich am nervösesten war.
Und gibt es einen Moment, der von der Attraktivität her über allen anderen gestanden ist?
Ich würde mal sagen, da gibt es jetzt wirklich schon viele über die Jahre hinweg, aber klar, was bleibt, wird immer sein, El Clasico. Meine allererste Moderation war es gar nicht, muss ich gestehen. Ich habe damals ein Produkt, was in weiterer Folge auch auf Puls 4, 2-3 Jahre, glaube ich, gelaufen ist, Austria's Next Football Star, im allerersten Jahr auf Laola 1 TV gezeigt, moderiert, kommentiert und die Interviews gemacht. Also ich war dort eine One-Man-Show, das war damals in Steyr, da hat das Spiel stattgefunden. Ich habe vor dem Spiel moderiert, dann das Spiel kommentiert, bin in der Pause runter, habe ein Interview gemacht und so ist das weitergegangen. Das war tatsächlich meine erste Live-Moderation, aber El Clásico war dann natürlich eine andere Hausnummer. Du hast das angesprochen, hohe Zuseherzahlen, insbesondere im deutschen Raum. Und das war schon ein echtes Highlight, mit Toni Polster dort zu stehen. Auch dazu gibt es eine Anekdote. Das Studio war damals generell schwarz gebrandet und eingerichtet. Und ich war, glaube ich, es war 2010, müsste ich dann gewesen sein, 20, weil ich bin erst 2010 im Sommer 21 geworden. 20 Jahre, hatte nur einen Anzug, das war ein schwarzer Anzug. Und ich habe gesagt, Leute, brauche ich einen Anzug, einen anderen für diese Sendung, weil schwarz geht ja nicht, das sind wir uns einig. Nein, ein Hemd reicht, ein weißes Hemd reicht und das war eigentlich dann auch damit abgehakt, das Thema. Und einen Tag vor der Sendung, ich weiß nicht, bei was war, kommt jemand zu mir und sagt, Guido, du brauchst einen grauen Anzug. Habe ich gesagt, Alter, ich habe euch gesagt, ich habe keinen grauen Anzug, ich habe nur einen schwarzen Anzug. Und damals hat mir dann Philipp Haubner, der heute, glaube ich, noch bei Laola 1 TV ist, oder Laola 1.
Nein, der ist mittlerweile Marketingleiter bei Gewista.
Okay, danke für die Korrektur. War aber lange dort, hat mir dann seinen Anzug geborgt, 2 Nummern zu groß. Und da bin ich dort gestanden mit meinem doch recht jugendlichen Gesicht, mit einem Anzug, der 2 Nummern zu groß war, damals noch mit Brille. Und ein Foto, das ich immer in Ehren halten werde mit Toni Polster, weil ja, es zeigt wirklich meine Anfänge. Und das war ein großer Fußballabend, den übrigens damals Philipp Paternina kommentiert hat. Und er ist nach der Sendung zu mir hergekommen und hat gesagt, Nervosität kennst du keine, oder? Und da wusste ich, okay, das ist ein Kompliment, das ist etwas, was vielleicht wirklich auch mir zeigt, dass ich einen Weg vor mir habe.
Gut, wenn du über einen Mann in Anzug nichts Gutes sagen kannst, dann findest du halt auch andere nette Worte.
Das stimmt.
Du, das Foto hätte ich gerne. Also wir würden das gerne auf Instagram dann stellen zur Bewerbung dieser Episode. Ich hoffe, wir bekommen jetzt das Foto von dir mit Toni Polster.
Guido, vielleicht noch ganz kurz zurückkommend auf meine vorletzte Frage. Da habe ich kurz erwähnt, du warst bei Puls 4 als Gastkommentator im Einsatz. Du warst bei Sat.1 im Einsatz, bei Servus TV. Jetzt warst also dein Hauptauftraggeber, Hauptarbeitgeber war Laola 1. Du hast sehr viel, aber trotzdem für andere Sender kommentiert. Wie hat sich das arbeitsrechtlich lösen lassen? Wie hat sich das vor allem zeitmäßig lösen lassen? War Laola da immer kooperativ? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Weil es ist ja nicht, vor allem heute, jetzt haben schon mehrere Sender in Österreich wirklich große Rechte, also Puls 4 mit Football und Eishockey, Servus TV mit sehr viel Motorsport und auch Fußball, Sky braucht man eh nicht reden, ich habe alles andere oder eh auch dieselben Sportarten und Bewerber wie die anderen Sender. Es ist nicht mehr so gang und gäbe, dass man Kommentatoren austauscht. Wie hat man sich das damals vorstellen können?
Das ist tatsächlich nicht mehr gang und gäbe. Ich kann zum Beispiel jetzt von Sky berichten, dass wir eigentlich so weit sind, dass wir die Leute nur noch anstellen. Es gab ja doch eine Zeit, wo bei Sky auch sehr viel auf externer Basis gearbeitet wurde. Mittlerweile versucht man wirklich Sky-Faces auch zu kreieren und Marken zu schaffen und die Leute dann wirklich auch mit Sky in Verbindung zu bringen. Und ich hatte das Glück damals eben, und da bin ich Laola sehr, sehr dankbar, weil das war für meinen Weg natürlich auch unglaublich wichtig, für andere TV-Stationen was machen zu dürfen. Sat.1 zum Beispiel hat damit begonnen, dass ich auf einer Pressekonferenz war und dort eine Frage ans Podium gestellt habe und Christian Neheber, Auch einer meiner Förderer war damals ebenfalls im Publikum und hat gehört, dass ich eine ganz gute Stimme habe und ist nach der Pressekonferenz zu mir gekommen und hat ins Blaue reingefragt, ob ich schon mal eine Spielzusammenfassung gemacht habe. Und ich habe gesagt, ja, also grundsätzlich schon. Und er hat zu mir gesagt, bitte schick mir was. Ja. Ich könnte mir vorstellen, du wärst für unser Team ganz brauchbar. Und so hat das zum Beispiel begonnen, dass ich für Sat.1 etwas machen durfte. Christian war ja dann in weiterer Folge auch bei Puls 4, somit hat sich die Puls 4 Connection ergeben. Und ServusTV war tatsächlich dann so, dass die Servus Hockey Night einen Partner gesucht hat und in Laola 1 gefunden hat. Und dadurch, dass ich bei Laola damals das Eishockey-Aushängeschild war und Niki Strecher wusste, okay, das ist mein Mann für Eishockey, habe ich auch in weiterer Folge für ServusTV gearbeitet, weil Christopher DeRyan damals gemerkt hat, dass ich da ein großes Talent habe, vor allem im Kommentarbereich. Er hat mich zunächst im moderativen Bereich gesehen, hat dann aber gemerkt, dass ich im Kommentarbereich auch stark bin und mich dann dort in die Richtung auch forciert. Das waren halt dann die Sendungen und TV-Stationen, wo ich gearbeitet habe. Über das Arbeitsrechtliche kann ich jetzt nicht viel sagen, das haben sich andere Leute ausgedealt. Ich kann aber sagen, dass Laola immer sehr kooperativ war, dass das mit den Zeiten nie ein Problem war, dass es da aber auch durchaus unterschiedliche Lösungen gegeben hat. Ich habe das in gewissen Jahren in meiner Freizeit gemacht, ich habe das in gewissen Jahren aber über Laola gemacht. Und das war dann irgendwo auch eine Win-Win-Situation für beide, die in dem Fall eine Partnerschaft eingegangen sind. Und das war unglaublich wichtig für meine Entwicklung, weil das schon nochmal ein bisschen größere Sendungen waren, von der Produktion her, vom insgesamten Standard einfach. Und blicke ich gern darauf zurück, ja.
Strecher, Neheber, DeRyan haben zu der Zeit alle Potenzial in dir gesehen. Lass mir vielleicht was Privates da noch ins Spiel bringen. Du hast zum Beispiel Fußball im Nachwuchs der Vienna gespielt. Du hast dann sehr viele Jahre im Eisring für die Youngsters der Vienna Capitals deine Schlittschuhe geschnürt. Aus heutiger Sicht wissen wir auch, dass du sehr guter Golfer bist. Du bist einer der besten österreichischen Journalisten im Golf. Ihr habt im Team, ich glaube, vor 2 Jahren auch den Europameistertitel im Golf errungen. Obwohl es bei dir sportlich in 3 Sportarten, die du sehr gut beherrschst, nicht für eine Profikarriere gereicht hat, denkst du, dass dir diese Erfahrungen aus deiner aktiven Zeit oder aus deiner Aktivität am Sportplatz auch beim Kommentieren helfen?
Würde ich schon sagen. Also ich war jetzt weit weg vom Spitzensport. Ich hatte auch nie das Bestreben, Spitzensportler zu werden. Für mich war Sport immer ein Hobby, was Spaß machen sollte. Ich glaube, man hat schon sehr früh erkannt, dass es da Kollegen gibt, die mehr Biss haben, die eine ganz andere Einstellung zum Sport mitbringen. Und deswegen war für mich mein Weg immer klar und deswegen war dann auch, glaube ich, mit 15, 16 Jahren Schluss. Ich habe dann einfach gesagt, jetzt ist die Schule wichtig in den letzten 2 Jahren und die hat jetzt Vorrang, weil man muss schon sehr viel dem Sport unterordnen. Und ich kann mich erinnern, als ich Eishockey gespielt habe bei den Vienna Capitals im Nachwuchs, hatten wir, glaube ich, 4-mal die Woche Training, Samstag österreichische Meisterschaft und Sonntag slowakische Meisterschaft gespielt. Also da bleibt dann auch nicht mehr viel Zeit übrig, vor allem nicht am Wochenende, wenn man auswärts reist. Also insofern war mir das klar, dass da irgendwann die Entscheidung fällt und ich glaube, das war auch gut so. Und ich würde sagen, beim Eishockey hilft es mir deutlich mehr oder hat es mir deutlich mehr geholfen, weil ich es länger gespielt habe, weil ich doch ein bisschen noch ein besseres Gespür dafür entwickeln konnte, wie sich in manchen Situationen ein Sportler verhält, wie herausfordernd manche Situationen sind. Aber ich schaue halt auch schon sehr, sehr lange Fußball, seit meinem 4. Lebensjahr und von daher ist man da natürlich auch bewandert. Aber ich würde schon sagen, dass das weiterhilft. Es ist kein Muss, aber es kann in gewissen Situationen schon einen Unterschied machen gegenüber anderen Kommentatoren.
Vienna und Vienna Capitals, du hast gesagt, es hat Spieler gegeben mit mehr Biss. Kennt man die vielleicht heute in der breiten Masse? Also hast du mit irgendwelchen Profis dann auch zusammengespielt? Also Kickert oder Eishockey-Cracks, die mit dir gemeinsam in der Jugend waren und dann wirklich Profis geworden sind?
Es haben nicht viele geschafft. Zu Vienna-Zeiten hatten wir einen sehr guten Trainer für damalige Verhältnisse dafür, dass das ein Jugendteam war. Also wir waren ja damals 9-10 Jahre alt. Aber da hat man schon gemerkt, dass damalige Trainer Walter Künzel, Spielerberater heutzutage, schon sehr viel Wert auch auf spielerische Elemente legt. Wir haben damals gefühlt Pressing gespielt. Ja. Also es klingt jetzt lustig, weil es Kinderfußball war, aber wir sind angelaufen und wir haben schon viele Dinge gemacht, die heutzutage State of the Art sind. Und damals war es unser Star, wenn man so möchte, Darko Bodul, der dann auch in den Niederlanden war und bei Sturm zum Beispiel. Also das vielleicht der Name. Und bei den Vienna Capitals damals hat es ein paar Spieler gegeben, Mario Fischer beispielsweise, Rudi Hummel, der über ein paar Jahre auch Torhüter war bei den Vienna Capitals, einen Christoph Draschkowitz, der es in den Profikader der Capitals geschafft hat. Das sind so ein paar Namen, die mir jetzt
Mario Fischer einfallen. Ist ja heute Kapitän.
Ja, war damals bei meinem Erzrivalen quasi in Wien beim WFV, war aber dann auch in weiterer Folge, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er bei uns war, aber das war zumindest die Generation. Ja, ein paar andere hat man auch schon gemerkt, wenn man zu Bundesmeisterschaften gefahren ist und dann hat man mal gegen andere Mannschaften gespielt und dann sind Namen aufgetaucht und hat es geheißen, ja, auf den ganz besonders aufpassen. Zum Beispiel ein Raphael Herburger damals. Also da hat es schon sehr früh auch Spieler gegeben, wo man gewusst hat, da geht die Reise woanders hin.
Ich habe nicht gewusst, dass Walter Künzel früher den Nachwuchs trainiert hat. Heute Spieleberater unter anderem von Louis Schaub.
Ja, Walter war damals relativ lange, glaube ich, sogar Trainer bei der Vienna. Ich war nicht lange bei der Vienna, deswegen kann ich nicht sagen, wie sein Weg danach weitergegangen ist. Aber mich persönlich hat er 2 Jahre trainiert. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass er davor schon dort war und danach auch noch ein bisschen geblieben ist. Also ja, hat er ein recht lautes Organ, Walter Künzel.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.